Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer professionellen Westschnepfe. So wurde die Hamburger Autorin, die Dramatikerin, die Lyrikerin Dagrun Hinze tituliert in Ostdeutschland. Ja, und diese Erfahrung, diesen Ostkontakt hat sie jetzt im gleichnamigen Buch verarbeitet. Ein deutsch-deutsches Date wird uns versprochen. Da haben wir uns natürlich gern einladen lassen. Dagrun Hinze erwartet uns zum Lesart-Wochenauftakt. Und jetzt Dagrun Hinze, die Schriftstellerin aus Hamburg. Als Lyrikerin, vor allem Dramatikerin, kennt man sie. Ihre Theaterarbeit, die hat sie oft in den Osten Deutschlands geführt. Und jetzt zu diesem Buch Ostkontakt. Eine Einladung zum Gespräch über dieses deutsch-deutsche Deutschland-Deutsch-Dings. Nichts für hin, haben wir uns gesagt. Guten Morgen, Frau Hinze.
Guten Morgen.
Sie sind also eine professionelle Westschnepfe, wie wir gleich zu Anfang lesen. Wer hat Sie denn so genannt und warum?
Naja, ich selbst hätte mich natürlich niemals so bezeichnet. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Aber bei einer Theaterarbeit 2015, die ich am Staatsschauspiel Dresden gemacht habe, hat im Nachhinein, also nachdem die Premiere schon längst raus war, hat einer der Kollegen dort mir gestanden, dass er mich von Anfang an auf den ersten Blick für eine von diesen professionellen Westschnepfen gehalten hätte, was offenbar mit meinem Habitus zu tun haben musste, den ich niemals so verortet hätte. Aber ich habe halt danach eben auch, oder ich habe schon vorher festgestellt, dass es eben dort wirklich Menschen gibt, die auf den ersten Blick identifizieren können, ob man aus Ost- oder Westdeutschland kommt und dann auch mit gewissen Reaktionen reagieren.
Sie schreiben auch von einem Etikett, das eigentlich immer auf Ihrer Stirn geklebt hätte. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Ja, das scheint so zu sein. Also ich habe 2011 das erste Mal in den ostdeutschen Bundesländern gearbeitet, auch am Staatsschauspiel Dresden, und kam da ans Theater und dachte eigentlich, naja, das ist ja nun irgendwie bekanntes Terrain für mich, da weiß ich, wie man sich benimmt und wie man sich auch schnell, wie man schnell Bekanntschaften schließt und so weiter. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich ganz viel alleine in der Kantine saß, weil offenbar niemand Lust hatte, so richtig mit mir Mittag zu essen, und dachte, woran liegt denn das zum Teufel? Und bin wirklich sehr lange nicht darauf gekommen. Also auch bei so distanzierten Begegnungen, auch mit bestimmten Abteilungen des Hauses und so, bin überhaupt nicht darauf gekommen, dass das mit meiner Herkunft und meiner offenbar sichtbaren und spürbaren Herkunft zu tun hatte, die offenbar erstmal eine Distanz geschafft hat.
Mhm. Und ja. Ihr Buch ist jetzt nun nicht nur die essayistische Reflexion über diese Lage und die auch ja doch viel beschriebene, oft besprochene deutsch-deutsche Mentalitätskrise, sondern auch ein Chor von Stimmen aus Ostdeutschland, den Sie da versammelt haben. Sie haben viele Menschen getroffen, interviewt. Wen denn so?
Naja, man muss dazu vielleicht sagen, dass mich diese ganzen Erfahrungen dazu geführt haben, irgendwann ein Theaterstück anzusetzen, was ich betitelt habe, interkulturelles Training für Ost- und Westdeutsche mit 30 Jahren Verspätung. Und da haben wir sozusagen so uns in Wochenend-Workshops getroffen mit einer Gruppe aus Hamburg und einer aus Halle. Und ich habe aus diesen Hallenser-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die habe ich im Rahmen dieses Projekts nochmal sehr ausführlich in Einzelinterviews gesprochen. Und das war eine ziemlich spannende Auswahl tatsächlich, weil da sowohl ein Pastor dabei ist, der schon bei der Scholemer Aktion Schwerter zu Pflugscharen dabei war und dort das Schwert getragen hat, genauso wie ein ehemaliger NVA-Offizier, der eben die Wiedervereinigung Deutschlands eben tatsächlich als Kapitulation wahrgenommen hat, bis hin eben zu Menschen, deren Berufsabschlüsse, Frauen, deren Berufsabschlüsse nicht wieder anerkannt worden sind im wiedervereinigten Deutschland, die dann von Anfang an nochmal eine neue Prüfung ablegen mussten. Und dann aber auch eben jüngere Generationen, die halt in Ostdeutschland viel stärker als in Westdeutschland schon noch beschreiben, dass es einfach ein Unterschied ist, wo man aufwächst in diesem Land.
Jetzt haben Sie, Frau Hinze, da richtig zugehört, und Sie schreiben auch, wir sollten endlich mal richtig zuhören. Aber tun wir das nicht seit 30 Jahren, seit Wolfgang Thierse und Ingo Schulze, tun wir das nicht ständig, unsere Biografien einander zu erzählen?
Ja, es könnte einem so vorkommen. Ich glaube, dass es trotzdem nicht stimmt. Also ich glaube halt, dass wir unter diese ganze Geschichte niemals einen Strich ziehen können und sagen können, das ist jetzt die Wahrheit und so ist es jetzt und das ist die Lesart. Sondern ich glaube, es kann nur so sein, dass wir uns immer weiter, weil es gibt ja so viele verschiedene Perspektiven auf dieses Ostdeutschland, auch von den Menschen dort, die gegangen sind, die ausgereist sind, die versucht haben zu fliehen. Also es gibt ja all diese Geschichten, die zu erzählen sind. Und es gibt natürlich auch auf unserer Seite vielleicht auch die Möglichkeit, irgendwann einmal auch Bestgeschichten zu erzählen. Denn was meine Erfahrung ist, ist, dass das Bedürfnis sozusagen über das auch gerade, was gar nicht so sehr was in der DDR stattgefunden hat, sondern was eben in diesen Jahren von 89 bis 99 stattgefunden hat, dass das zu erzählen so drängend immer noch ist, dass eigentlich wie kein Platz ist, mal zu fragen, wie war es eigentlich bei euch? Also sozusagen, was ich immer so wahrnehme, ist, dass es für Menschen aus der DDR eigentlich ganz schwierig ist, erstmal zu kapieren, dass der ganze, dass der Kapitalismus des Westens, der so über sie gekommen ist, nicht immer schon so war, sondern dass der sich halt auch in Westdeutschland sehr stark verändert hat.
Aber da gibt es eine schöne Stelle in Ihrem Buch. Sie haben ja durchaus auch Ihre Biografie erzählt, also dass Sie bei den Großeltern aufgewachsen sind, dass Ihre Eltern sich bald nach der Geburt getrennt hätten, Sie sich immer anders gefühlt hätten. Und als Sie das einem ostdeutschen Kollegen erzählt haben, meinte der, das hätte es in der DDR nicht gegeben, weil man dort nicht so bürgerlich spießig gewesen wäre. Ich meine, da könnte man jetzt sagen, der hat wiederum Ihnen nicht zugehört oder hat das überhaupt nicht ernst genommen?
Ach, ich weiß nicht. Mich hat das ja tatsächlich eher berührt, muss ich sagen. Also, ich bin das Ergebnis einer unehelichen Schwangerschaft minderjähriger Eltern sozusagen. Und das war natürlich schon jetzt Anfang der 70er Jahre in Lübeck so mittelgut anzunehmen. Und das habe ich tatsächlich eben jedem Menschen erzählt, der mir dann auch das mit der Westschnepfe gestand. Und der sagte es war der selber, genau. Und der sagte dann, naja, also sozusagen die Exponiertheit, die ich damals gefühlt habe, aufgrund meiner Familiensituation, hätte es in der DDR nicht gegeben, eben aufgrund dieser Konvention. Ich habe dazu auch anderslautende Einschätzungen gehört, aber es hat mir zumindest sozusagen diesen Raum eröffnet, zu sagen, aha, es gibt da. Weil als junger Frau sind mir natürlich immer nur, oder als Mädchen sind einem ja immer nur vermittelt worden, da drüben ist alles furchtbar und böse und es sind ganz arme Menschen, die da jenseits der Grenze wohnen. Ne? Und da ist mir das irgendwie so klar geworden, dass es vielleicht auch solche Lesarten geben könnte.
Ich meine, ich habe Ihr Buch gern gelesen, Frau Hinz, aber zwischendurch auch so manchmal so ein bisschen aufgejault, wenn Sie etwa eine Wahrheitskommission fordern, also nach dem Muster Südafrikas, wo dann jetzt ostdeutsch gerechnet die Treuhandtraumatisierungen als Beispiel aufgearbeitet werden sollte und so Sachen. Aber da habe ich gedacht, das wäre doch eine Art umgekehrter Rassismus. Ja, die Ostdeutschen sind die armen Schwarzen in Anführungszeichen und die Wessis, die Weißen, streuen sich jetzt die Asche aufs Haupt. Das finde ich völlig schief.
Also geht mir nicht so. Also wäre ich auch nicht alleine so, weil ich einfach das Gefühl habe, in den Gesprächen, die ich da geführt habe, und meine Rückfrage wäre, wie viel Kontakt haben Sie nach Ostdeutschland? Also sind Sie sozusagen wirklich mal unterwegs gewesen? Weil in den Gesprächen, die ich da geführt habe, ist das Gefühl von, uns ist irgendwie Unrecht geschehen. Und das hat aber keine Sau interessiert. Und solange darüber nicht gesprochen wird, reichen wir das weiter in den Familien. Und das führt ja auch zu sichtbaren politischen Verwerfungen. Also deswegen ist es, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt das Mittel der Wahl ist, aber ich habe sozusagen das Gefühl, dass diese Art von Austausch und Anerkennung dessen, was damals passiert ist, dass es vielleicht die ganze Art und Weise, wie dieser Beitritt zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat, nicht so super duftig gelaufen ist, das nochmal anzuerkennen, könnte, glaube ich, ein bisschen was helfen. Es sei denn, es ist sowieso schon alles jetzt gerade so weit verworfen, dass man da gar nicht mehr hinterherkommt.
Und auch von einer gemeinsamen Therapie-Couch träumen Sie. Wer wäre denn da der Dr. Freud? Friedrich Schollemer?
Naja, nee, es gab doch gerade dieses wunderbare Ding mit den roten toten Hosen und dem Rapper aus Ostdeutschland, die gemeinsam ein Video Scheiß Ossis und Scheiß Wessis rausgebracht haben, die genau dieses Setting gewählt haben, nämlich eine gemeinsame Gruppentherapie von Ostdeutschen und Westdeutschen. Und ich fand es interessant, dass es gerade vor einem Monat oder so rausgekommen, kann man sich bei YouTube angucken. Macht irgendwie, finde ich, auch Spaß. Die ostdeutsche Version ist auch irgendwie ein bisschen cooler als bei den toten Hosen. Und die wählen genau das. Und ich dachte mir, alles ist interessant, dass man offenbar auch an anderen Orten auf dieses Setting kommt, was ja erstmal eigentlich nur ein Bild ist dafür, wie etwas funktionieren könnte und nicht eine konkrete Situation. Aber irgendwie scheint auch anderswo das Gefühl da zu sein, dass so eine Art von Bild nötig ist.
Wie war das denn für Sie persönlich jetzt, dieses Buch zu schreiben? Was hat sich für Sie geändert dadurch in Ihrer Wahrnehmung?
Naja, also das Buch für mich war nochmal irgendwie wichtig, um diese ganze Erfahrung einmal zusammenzufassen und tatsächlich auch einfach eher einen Gesprächsanlass zu bieten. Also ich merke jetzt schon, dass einfach ich relativ viele Reaktionen bekomme, also Leserbriefe und so weiter, dass es da schon einfach so ein Gefühl gibt von, das ist gut, das ist für uns ein Gesprächsanlass, weiter zu diskutieren. Es ist der Versuch, einfach auch eigene Erfahrungen, die man gemacht hat, dort auch nochmal einzuordnen. Und was im Westen, und insbesondere hier gerade in Hamburg natürlich, wo ich lebe, immer so ein Thema ist, wir fühlen uns beschämt, weil wir uns so wenig interessiert haben. Und jetzt fahren wir vielleicht mal nicht nur einmal nach Dresden und einmal nach Rügen, sondern gucken uns mal wirklich Ostdeutschland an. Und das finde ich ja tatsächlich das beste Ergebnis dieses Buches, weil man muss ja einfach mal erstmal selber Erfahrungen machen, um irgendwas beurteilen zu können.
Ostkontakt, ein deutsches Date. So heißt das Buch von Dagrun Hinze, ist jetzt im Mayrisch Verlag erschienen. Die 152 Seiten kosten 12 Euro. Vielen Dank, Frau Hinze, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute mit einem US-amerikanischen Roman, an den sich die Älteren unter uns womöglich noch erinnern, als Skandalbuch Mitte der 1980er Jahre. In Deutschland sogar auf den Index für jugendgefährdende Schriften gesetzt, was den Reiz, es zu lesen, natürlich ungemein gesteigert hat. Blood and Guts in High School. Das war der Titel im Original. Bis aufs Blut zerfleischt in der Highschool, heißt es nun auf Deutsch, in einer neuen Ausgabe und Übersetzung. Kathy Acker, so hieß die Autorin. 1997 ist sie gestorben, mit nur 50 Jahren. Unser Kritiker Pascal Fischer ist jetzt im Studio. Wer war denn diese Schriftstellerin, Herr Fischer? Man hat sie die Queen of Punk genannt.
Ja, sehr zu Recht. Das war ein Wesen mit geradezu anarchischer Aura. 1947 in eine jüdische Mittelschichtsfamilie in New York geboren, aber dann ganz anders geworden. Sie hatte dem eigenen Bekunden nach früh Sex, arbeitete auch als Stripperin, hat dann schnell Eingang gefunden in die Avantgarde-Zirkel in New York, hat erstmal nur in kultigen Kleinverlagen publiziert, unter anderem unter dem Pseudonym Black Tarantula, hat also insgesamt sehr viel veröffentlicht, Bücher, Erzählungen, auch CDs mit Punkbands und hat sich immer unglaublich inszeniert, ihre Literatur ja geradezu körperlich performt. Sie war halt auch eine imposante Erscheinung, die Haare mal schwarz, mal wasserstoffblond gefärbt, meist sehr kurz, Tattoos auf einem Bodybuilding gestylten Körper, massive Ohrringe, Piercings, farbintensive Schminke und der Blick, den sieht man auf Fotos oft noch mal so angriffslustig, mal ja, mal auch sensibel, und so ist vielleicht auch ein bisschen ihr Werk gewesen, voller Gewalt und Sex und dann doch auch voller Sehnsucht.
Was ist das denn nun für ein Buch? Was geschieht bis aufs Blut?
Ja, das ist wie so ein Antibildungsroman auf Koks inklusive Horrortrip. Inhaltlich und auch formal, die Hauptfigur ist Janie, die ist ein Mädchen, lebt in Mexiko mit ihrem Vater, die Mutter ist längst tot und mit dem Vater hat diese Janie eine Beziehung und zwar auch sexuell, also erster Aufreger. Es gibt dann Streit zwischen beiden, sie zieht im Alter von nur 13 Jahren allein nach New York und landet da in einer wilden Jugendgang voller kaputter Existenzen. Sie muss mehrfach abtreiben, sie wird von einem Sklavenhändler gekidnappt, der will sie zur Prostitution abrichten, aber sie erkrankt an Krebs, kommt frei, tourt dann noch ein bisschen durch die Welt und stirbt. Also ganz viele kranke Abhängigkeiten, Identitäten, die zerfallen. Die Figuren scheitern an moralischen Normen, wie selbstverständlich, und suchen dann doch immer verzweifelt Nähe, aber eben im Sex. Die Form gibt dem eigentlich gar keine Klammer. Das ist also eine wilde Mischung aus Eckers Tagebüchern. Es finden sich obszöne Zeichnungen, Märchen, essayistische Passagen, mal ohne Interpunktion, dann in Großbuchstaben. Alles ist ein bisschen wie der Besuch im SM-Studio. Schmerzhaft, aber vielleicht auch beglückend in diesem Schmerz.
Gut, den ersten Aufreger haben Sie jetzt genannt, Pascal Fischer, also Inzest. Das Skandalöse an diesem Buch, kann man denn diese Aufregung von damals, also Mitte der 80er, als es dann bei uns auch erschien, noch nachvollziehen? Wirkt es immer noch so schockierend?
Ja, doch schon. Man muss sich das ja mal vor Augen führen. Die Bundesprüfstelle damals hat mehreres moniert, also diese Sexualpraktiken aller Art, die da verharmlost werden. Der Plot sei auch so kompliziert, dass man nicht zwischen Traum und echten Erlebnissen der Hauptfigur unterscheiden könne. Das Buch sei überhaupt von mangelnder künstlerischer Qualität mit dieser falschen Grammatik. Daran kann man sich natürlich heute auch noch stoßen. Das ist ein bisschen chaotisch. Man hat damals gesagt, das ist also einfach nur Porno, eben nicht Kunst, deshalb könne auch kein Kunstvorbehalt geltend gemacht werden, also das darf nicht weiter beworben werden. Das war natürlich eine antiquierte Ästhetik. Ja, das ist keine betuliche Literatur für Kaffeekränzchen, das ist auch heute noch so. Wenn da abwegige Sexualpraktiken mit US-Präsident Carter geschildert werden, findet man vielleicht auch heute noch etwas seltsam. Aber trotzdem, also eine Beanstandung war damals, es wird Abtreibung verharmlost. Und das stimmt überhaupt nicht, weil da wird wirklich geschildert, wie Frauen, Männern, männlichen Ärzten unterworfen werden. Also nein, das ist eine Gesellschaftskritik.
Jetzt also diese neue Ausgabe, in neuer Übersetzung ja auch. Ist sie gelungen?
Ich finde ja, diese Übersetzung von Johanna David, die ist viel zeitgemäßer, exakter, natürlich damit derber. Die bügelt auch manche Vokabelfehler aus. Der Vater zum Beispiel ist statt eines Freundes nun ein Stecher. Das transportiert so ein bisschen dieses Aroma im Buch. Manchmal habe ich den Eindruck, standen zwei Obszönitäten zur Auswahl. Gewinnt jetzt die härtere den Zuschlag. Die Sätze sind weniger verschachtelt, die Dialoge einfach flüssiger.
Kathy Ecker gilt nun als Ikone des Punk, aber auch der feministischen Literatur. Inzwischen prominente Schriftstellerinnen wie etwa Chris Krauss beziehen sich auf sie. Hat dieser Roman denn heute noch auch ja, in diese Richtung eine Relevanz?
Ich würde sagen, insbesondere heute. Es kommen ja ganz viele Probleme vor, die heute heiß diskutiert werden. Also Patriarchat, Kapitalismus, Feminismus, Eurozentrismus. Janie zum Beispiel will selbst schreiben und sucht dann eben danach, sich in diese Welt der Literatur einzuschreiben durch diese Plagiate von männlichen Autoren, will das sozusagen unterlaufen. Sie reist am Ende durch Afrika, da ironisiert das Buch so ein bisschen diesen eurozentrischen Blick auf das Fremde. Und dann gab es ja in den 80ern diese Feminist Sex Wars. Da hat man sich gefragt, ist Sadomasochismus Lust oder Unterdrückung? Na, sie beantwortet das nicht, schildert das sehr drastisch. Also ein Buch, das sehr unter die Haut geht.
Danke Ihnen, Pascal Fischer, über das Buch von Kathy Ecker, Bis aufs Blut zerfleischt in der Highschool. Jetzt neu auf Deutsch erschienen, übersetzt von Johanna Davids, im März Verlag veröffentlicht mit 212 Seiten für 34 Euro. Mehr dazu auch die Besprechung von Pascal Fischer steht online nachzulesen unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur zur Miss Read. So nett doppeldeutig heißt die Berlin Art Book Fair, das Festival, wo kleine Verlage aus Deutschland und aller Welt schöne Buchkunst und neue Lesart davon präsentieren. Am Wochenende war großes Treffen im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Gerd Brendel war für uns da.
Das Foyer im Berliner Haus der Kulturen der Welt hat sich in einen riesigen Büchertisch verwandelt. Halb Hippie-Weihnachtsmarkt, halb Pop-up-Galerie. Über 300 Klein- und Kleinstverlage, Galeristen, Aktivisten haben an langen Tischen ihre Schätze ausgebreitet. Handgemachte Bilderbücher aus Indien, neben anarchistischer Philosophie, Bildbände zu Stadtplanung, neben Comics, Siebdrucken und Poster.
Ich würde sagen, das ist auch eine alternative Öffentlichkeit zu der Blue-Chip-Galerien. Denn sehr viele Menschen, die hier vertreten sind, operieren einfach außerhalb von diesem Galeriesystem, was hochgradig eigentlich durch Markt, Kunstmarkt und Marktpreise dominiert wird.
Michalis Pichler, einer der Organisatoren.
Und da sind wir auch ganz klar eine Gegenveranstaltung und eine Gegenöffentlichkeit. Denn die meiste Kunst, die man hier kaufen kann, hat einen Preis von einem Buch.
Wobei die Grenze zwischen Kunst, Buch, Büchern über Kunst und Buch, Kunst, Buch als Kunst fließend sind.
For me it's the same. Art books, books art, for me it's the same things. It's the same, you know, political issue.
Für Pascal Obolo, Filmemacherin und Künstlerin aus Kamerun, gibt es keinen Unterschied zwischen Kunst, Buch und Buch, Kunst. Es ist eine politische Standortfrage. Welche Kunst wird publiziert? Wer schreibt über welche Kunst? Das ist eine Frage des Marktes und der wird für Obolo vom reichen Norden bestimmt. Das gilt auch für afrikanische Kunst.
Because when we saw that classical African art,
die großen afrikanischen Kunstwerke stehen in europäischen Museen. Es war sehr schwierig, darüber zu schreiben. Und wenn es um zeitgenössische Kunst aus Afrika geht, müssen wir unsere eigene Geschichte erzählen.
Weswegen Pascal Obolo die afrikanische Kunstbuchmesse ins Leben gerufen hat, die zeitgleich mit der Dakar Biennale ab Mitte Mai stattfindet. Der objektiv-neutrale Blick der Kunstkritik für Obolo und die Miss Read-Organisatoren, eine Fiktion der eurozentristischen Kunstgeschichte. So quer zum Mainstream wie der Titel der Miss Read-Messe präsentiert sich hier ein Anti-Buchkunstmarkt. Miss Read. Das könnte man mit Fräulein lesen übersetzen oder mit falsch lesen. Es geht um eine alternative Lesart der Wirklichkeit. Zum Beispiel in den Büchern der indischen Fotografin und Verlegerin Kamna Patel. Ihr erstes liebevoll mit der Hand geheftetes Buch stellt Zeitungsfotos von Männern und Frauen gegeneinander in The News Today, heute in den Nachrichten. In den Schlagzeilen wird Patel mit ihren Büchern nicht landen, aber
Fotobücher werden immer mehr benutzt, um Widerspruch zu formulieren und eine alternative Erzählung zur nationalistischen Regierungspropaganda.
Das gilt auch für das Istanbuler Verlagskollektiv Borderless, grenzenlos. Auf dem Tisch liegen kleine Aufkleber mit entblößten Hintern. Die Sticker sind Teil einer Ausstellung des Künstlers und Borderless-Mitbegründers Huo R.F. ausgesprochen. Huo Refe. Stories in Reverse. Umgedrehte Geschichten. Thematisiert queeres Leben in der Türkei. Eine Gratwanderung.
I want to produce openly, but you can't be very direct.
Huo Refe kann in seiner Kunst und den Ausstellungstiteln nicht direkt Homosexualität ansprechen.
It's a kind of game.
Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden. Zwar ist Homosexualität in der Türkei nicht verboten, aber immer wieder versuchen die Behörden LGBTQ-Vereine als unmoralisch zu verbieten und öffentlich gezeigte Kunst zum Thema zu unterbinden. Für Kamna Patel, Huo Refe, Pascal Obolo sind Messen wie die Miss Read überlebenswichtig, als Freiraum für Austausch und neue Kontakte und als Öffentlichkeit abseits des Mainstreams. Wie nötig der ist, zeigt der Fall des regierungskritischen Kulturjournalisten Parfait Tababsi, der in Kamerun eine der ganz wenigen Kunstzeitschriften herausbringt. In Berlin sollte Tababsi an einer Podiumsdiskussion über den schwierigen Austausch von Buchkunst zwischen Nord und Süd teilnehmen. Aber er konnte sich nur virtuell zu Wort melden. Das deutsche Konsulat hatte ihm das Visum verweigert. Die Begründung: Der Antragsteller hätte die Finanzierung und den Grund seiner Reise nicht glaubhaft darlegen können. Und das trotz Förderung der Miss Read mit öffentlichen Geldern. Ignoranz oder bewusstes Falschlesen? Die Miss Read als alternativer Buchmarkt scheint nötiger denn je zu sein.
Gerd Brendel war auf der Miss Read, dem Festival von Berlin Art Books für Buchkunst ging. Das ging jetzt erst zu Ende.
Straßenkritik.
Mein Name ist Rolf Wölbert, gebürtiger Koblenzer, aber wohne derzeit in Köln. Aber heute zufällig jetzt in Koblenz. Also das Letzte, was ich gelesen habe, war Carsten Dusse, Achtsam Morden. Hat mir sehr gut gefallen, sehr spannend, aber auch sehr viel Ironie. Also Deutsche haben doch Humor. Es geht darum, dass ein Anwalt in Bedrängnis mit seinem Mandanten kommt. Der Mandant ist Schwerkrimineller. Der macht ihm letztendlich Ärger und der Anwalt, der Björn, der entledigt sich seines Mandanten unter den Gesichtspunkten der Achtsamkeit, weil seine Frau hat ihn auf ein Achtsamkeitsseminar geschickt und er wendet dann die erlernten Fähigkeiten aus diesem Seminar dazu an, seine Probleme im Beruf zu beseitigen. Achtsamkeit ist seitdem für mich ein Thema, wie achtsam geht man so durchs Leben. Ich bin dafür jetzt an der Stelle sensibilisiert worden. Es ist spannend, aber gleichzeitig auch mit sehr viel Humor und es ist auch keine schwere Kost.
Aus Koblenz kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Den Auftakt macht Rolf Wölbert, der Carsten Dusses Bestseller Achtsam Morden gut findet. Im Heine Verlag gibt es den ja wirklich witzigen Krimi als Taschenbuch mit 416 Seiten für rund 11 Euro. Einen schönen runden Geburtstag wollen wir jetzt noch feiern. Heute auf den Tag vor 250 Jahren wurde Georg Philipp Friedrich von Hardenberg geboren, besser bekannt als Novalis, dem Dichter Inbegriff der deutschen Romantik. Und passend zum Jubiläum hat jetzt der Audioverlag eine CD-Box zusammengestellt mit 14 Stunden Hörspielen nach Werken prägender romantischer Autoren. Novalis also im Kreise vieler ebenso berühmter Kollegen. Für uns hat sich Tobias Wenzel in diese Stimmen eingehört.
Geh auch einmal hinaus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot. Ein Müller hält seinen Sohn für einen Nichtsnutz in »Aus dem Leben eines Taugenichts«, einem Hörspiel von 1957 nach der gleichnamigen Novelle von Josef von Eichendorff. Der Taugenichts begibt sich mit seiner Geige auf Wanderschaft, verliebt sich vorerst unglücklich in eine Schlossdame und fasst erneut Mut.
Da liegt doch wahrhaftig schon der Staub auf meiner Geige. Komm nur her, du getreues Instrument. Unser Reich ist nicht von dieser Welt. Lebt wohl! Lebt wohl!
Rief ich zum Schluss und wanderte traurig und doch auch wieder fröhlich wie ein Vogel, der aus seinem Käfig ausreißt von dannen Italien zu.
Es ist eine amüsant-ironische Anspielung auf Goethes Italienreise. Der Taugenichts, der von einer unwahrscheinlichen Begebenheit in die nächste stolpert, ist das Gegenteil vom aufmerksamen Goethe, der zu Bildungszwecken reist. Der Romantiker Eichendorff ohrfeigt hier die Klassik. Diese Hörspielsammlung ist insgesamt eine überzeugende Einführung in die Welt der Romantik. Das Irrationale, der Traum, die Verbundenheit mit der Natur. Hier stößt man auf alle wichtigen Motive der Epoche. In E.T.A. Hoffmanns Kriminalnovelle »Das Fräulein von Scudéry« treibt ein Serienraubmörder sein Unwesen in Paris des 17. Jahrhunderts. Die Opfer? Männer, die mit teurem Schmuck auf dem Weg zu ihrer Geliebten sind. Ist vielleicht der Goldschmied der Mörder, weil er es nicht erträgt, dass seine Meisterwerke in die Hände der Käufer übergehen?
Wenn meine Augen einen weißen Diamanten betrachten, wenn ich weiß, das gehört mir, mir allein.
Heinrich Gieskes überzeugt als Goldschmied in dieser Inszenierung von 2001. In »Das Mädchen aus dem Blumentopf«, einem Hörspiel des DDR-Rundfunks, produziert 4 Jahre vor dem Mauerfall, ist ein Prinz in seinem kinderlosen Reich aus Porzellan fasziniert von einem Heidelbeerstrauch. Er nähert sich mit seinem Mund einer Beere.
Das war ein Kuss.
Schönes, schwarzgelocktes Fräulein. Mit den blauen Augen und dem grünen Röckchen. Woher kommst du?
Na, aus diesem Strauch.
Wie heißt du?
Heiße ganz natürlich Heidel. Und mit Hinternamen Beere.
Selbst Corinna Harfuch als Heidel Beere konnte dieses Hörspiel nicht mehr retten. Die Vorlage, ein stimmungsvolles Märchen von Clemens Brentano, wurde hier durch unbeholfene Komik und sozialistische Behäbigkeit deformiert. Aus einem Kinderchor glaubt man gar, indoktrinierte Jungpioniere herauszuhören.
Wir bauen uns ein Häuschen, damit wir gut drin wohnen.
Ansonsten macht diese Romantik-Edition aber große Freude. Grandios etwa, wie Jens Harzer Hymnen an die Nacht interpretiert. Novalis rhythmisierte Prosa aus dem Jahr 1800. Novalis verarbeitete hier wohl einen Besuch am Grab seiner Verlobten.
Du, Nachtbegeisterung, Schlummer des Himmels, kamst über mich. Die Gegend hob sich sacht empor. Über der Gegend schwebte mein entbundener, neugeborener Geist. Zur Staubwolke wurde der Hügel. Durch die Wolke sah ich die verklärten Züge der Geliebten. In ihren Augen ruhte die Ewigkeit. Ich fasste ihre Hände. Und die Tränen wurden ein funkelndes, unzerreißliches Band.
Die Nacht, die Liebe, die tiefe Sehnsucht nach Überwindung des Todes. Hier lässt sich die Romantik wunderbar nachempfinden.
Novalis und all die anderen in der großen Hörspieledition der Romantik vom Audioverlag. 14 CDs mit über 14 Stunden Laufzeit zum Preis von 35 €.